Also geht ein Mädchen in ein Kaufhaus und sagt, schön wie ich bin, muss ich mich nicht noch schöner machen. Und kauft sich ein Schmuckstück, so richtig vom Edelsten, so 1,25. So, wie sagt man da, 558 Karat Blech. Und runde Summe, nicht wahr, man investiert was für seine Schönheit, 1,25 ist kein Pappenstiel, so der letzte Kaufhausramsch an Modeschmuck. Soll ja auch nur anderthalb Tage halten, dann kommt er doch in eine Müllkippe. So ein Modeschmuck, wenn der verloren geht, also da ist jede Träne zu teuer für. Wenn der irgendwo unter die Räder kommt und zertrampelt wird, lass ihn, es bekommt ihm gut. Da weint man nicht drum, der ist eben nichts wert, der letzte Ramsch. Wenn man aber ein kostbares Juwel geschenkt bekommt oder sich auch kauft, falls man es kann, Gold und Diamanten drauf und ich weiß das nicht, da wie heißen die, Basalt oder wie? Ah nee, Asphalt? Ah nee. Na sehen Sie, Sie müssen, so ein Pfarrer, der hat keine Ahnung, da kann er nichts investieren, verstehe ich auch nichts davon. Also wenn man so ein ganz kostbares Schmuckstück hat, was viele, viele tausend Mark wert ist und die Leute vor lauter Schönheit nur noch Angst haben, dass sie beklaut werden, was macht man dann? Dann muss man mit dieser Kostbarkeit entsprechend vorsichtig umgehen. Die behandelt man nicht wie irgend so ein Ramsch, den man für eine Mark 25 irgendwo gekriegt hat. Da kommt's drauf an, dass die Freude erhalten bleibt. Wenn jetzt noch eins dazu kommt, dass man dieses kostbare Geschenk von einem Menschen, dieses kostbare Schmuckstück, von einem Menschen geschenkt bekommen hat, den man sehr liebt und den man sehr hoch schätzt, dann verdoppelt sich der Wert ins Vielfache. Das ist bei vielen Geschenken so, auch bei Geschenken, die in sich vielleicht materiell gar nicht so einen großen Wert haben. Wenn ich etwas bekommen habe von einem Menschen, den ich sehr schätze, diese Uhr, die ist die Uhr von meinem Vater, der ist inzwischen verstorben. Die ist nicht besonders gut, ich habe manchmal, es ist keine Digitaluhr und so, manchmal geht sie vor, manchmal geht sie nach. Aber sie hat eben einen ganz anderen Wert als nur den materiellen Wert, weil ich diesen Vater so geschätzt habe. Sie kennen alle sowas. Ein Geschenk, das ehrt man deshalb, weil man den Geber, der es einem geschenkt hat, wertschätzt. Da bekommt das einen ganz anderen Wert und man geht sehr, sehr behutsam mit um. Und wenn das abhanden kommt, wenn man das verliert oder wenn es beschädigt wird, das ist dann wirklich eine Tragödie. Seht, das ganze Problem mit dem Sex ist eigentlich, dass in unserer Zeit es eingerissen ist, dass wir mit dem Sex umgehen wie mit dem letzten Kaufhausramsch. Es kommt gar nicht drauf an. Man nimmt es mit, macht Spaß, es schmückt einen so für einen Tag, so ein Flirt eben, eine Biene vernascht. Und nicht aufregen, macht nur ja kein Bohai darum. Muss doch nicht gleich aus jeder gemeinsamen Nacht eine Hochzeit machen, nicht? Das ist im Grunde dahinter nichts anderes, als dass eine unwahrscheinliche Geringschätzung von Sex sei. Es kommt eben nicht drauf an. Man wird das doch alles nicht so verkniffen sehen. Regt euch doch nicht so auf. Das ist eben so. Spaß muss sein, auch auf der Beerdigung, sonst kommen die Leute nicht mehr. Und seht, das ist der erste Punkt, den ich heute Abend deutlich machen muss. Ich weiß nicht, ob ich heute nicht das goldene Fettnäpfchen hier verliehen kriege. Ich weiß auch nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute mit dem, was ich sage, hier nicht nur Beifall zu kassieren habe. Ich bin ja auch kein Mitglied beim Eishockeyverein hier. Bin ja auch nicht wegen des Beifalls gekommen, sondern wollte ja helfen, dass wir zu diesem Thema was sagen und vielleicht in unserem Leben ein Stück weiterkriegen. Kommen, es gibt so wahnsinnig viel Not auf diesem Gebiet. Die Bibel jedenfalls sagt, dass Sexualität ein ganz, ganz kostbares Geschenk ist. Dass Gott uns dazu gegeben hat, dass es unserem Leben Freude und Erfüllung geben soll. Es ist in sich kostbar und es wird dreimal kostbar dadurch, dass der Schöpfer der Welt es in unser Leben hineinschenkt. Ich verstehe das. Dass sehr, sehr viele Zeitgenossen überhaupt keine Beziehung zu Gott haben, gar nicht wissen, wer der Geber ist, sind die ganzen Gaben, die er uns geschenkt hat, ihnen nichts mehr wert. Das kann man ja sehen an der Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen. Wir wissen nicht mehr, dass sie ein Geschenk ist. Die Natur, unser Leib, unsere Zeit, wir wissen nicht mehr, dass das ein Geschenk ist vom Herrn aller Herren. Und entsprechend gehen wir mit dem ganzen Zeug um, wie mit dem letzten Kaufhausramsch, als käme es nicht drauf an. Und bei der Sexualität ist es auch so. Plötzlich verlieren wir den Blick für die Kostbarkeit, für die Schönheit und wir verlieren den Blick für den Geber, der uns dieses Geschenk gegeben hat. Wir haben keinen Blick mehr für ihn. Wir fragen nicht mehr, wie hat er sich das in seiner Liebe gedacht, dass wir mit diesem Geschenk wohl umgehen sollen? Wie soll das sein? Seht, ich weiß nicht, wie viel Sie von diesem Abend mitnehmen werden, was Ihnen wichtig sein wird. Mir wäre es fast genug, wenn Sie folgenden Satz der Bibel zu einem ständigen Satz Ihres Lebens machen würden. Zu einem Satz des Gebetes im Psalm 139, damit Sie es auch nachschlagen können und sich merken können und zu Hause nochmal nachgucken und es genau wörtlich haben. Im Psalm 139, Vers 14 steht es, ein Gebet. Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das sieht meine Seele wohl. Verstehst du? Da betet einer, dass er mit seinem Herzen sieht, was Gott gemacht hat. Und er kann im Blick auf sein eigenes Leben sagen, danke Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Hast du das je sagen können? Es gibt furchtbar viele Leute, die leben mit sich innerlich im Krieg. Die sind grün und gelb und verkrampft vor Neid, weil sie dauernd das Leben anderer Leben träumen, aber nie Ja sagen können zu sich selber, nie mal Gott ein herzliches Dankeschön sagen können für die Kostbarkeit des Lebens, das er gegeben hat, auch für die Kostbarkeit des Körpers, auch für die Kostbarkeit und Schönheit der Sexualität. Damit fängt alles an in der Bibel, dass ein Mensch anfängt, Dankeschön zu sagen, dem Geber für solche Kostbarkeiten. Und was auch immer wir für eine Einstellung zur Sexualität haben mögen, was auch immer wir für Erfahrungen haben mögen, und keiner von uns ist ein unbeschriebenes Blatt auf diesem Gebiet. Ich möchte Sie bitten, dass Sie dahin sich führen lassen. Vielleicht kann Ihnen dieser Abend, wenn Sie es jetzt noch nicht können mit Überzeugung, vielleicht kann Ihnen dieser Abend noch einige Hilfestellung geben, dass Sie von ganzem Herzen sagen können, ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Nun weiß ich, dass auf der einen Seite die Liebe mit der Sexualität ein Bereich sind, in dem die größten und tiefsten Glückserfahrungen gemacht werden. Zugleich aber ist dieser Bereich auch der Ort der größten Not. Nirgendwo wird so abgrundtief gehasst, wie in Ehen, die auseinandergegangen sind, wo man sich auseinandergelebt hat. So wie man sich vorher innig geliebt hat, so kann das die Hölle des Hasses sein. Es gibt unglaublich viel Not auf diesem Gebiet, wo eigentlich Gott die Absicht gehabt hat, dass es ein Bereich des Glücks und der Freude und der tiefen Erfüllung sein sollte. Wir haben gesagt mit unserem etwas kessenfrechen Thema, Sex ist in, Liebe ist möglich, Kreuz ist Trumpf. Und ich möchte das an diesem Abend noch einmal buchstabieren, warum wir der Überzeugung sind, dass Kreuz auch in dieser Sache, das Kreuz des Jesus Christus Trumpf ist. Dass es ein Mittel des Sieges ist, auch auf diesem Feld. Zuerst möchte ich einen Grund nennen, warum wir diese Behauptung aufstellen. Und ich bitte Sie, diesen Grund zu prüfen. Und wir stehen gerne Rede und Antwort, um auch noch tiefer nachzudenken darüber. Ich kann ja die Fragen immer nur anreißen jetzt hier. Zunächst möchte ich einen Grund nennen, warum Kreuz Trumpf ist, auch für dieses Gebiet von Liebe und Sexualität. Der Grund heißt, hier bei Jesus, bei diesem Mann vom Kreuz, ist eine unerschöpfliche Quelle von Liebe. Viele Zeitgenossen halten dieses Buch, die Bibel, ja für einen verstaubten Ladenhüter. Ich behaupte, dass hier Sätze drin stehen, wenn die Christen die ernst genommen hätten, sähen die Ehen in Europa heute anders aus. Revolutionäre Sätze, bei denen wir noch kaum da dran sind, die zu buchstabieren. Beispiel 1. Da sagt der Paulus folgenden Satz an die Männer. Der wusste ja, an wen er sich richten muss, wenn er über Eheprobleme redete. Er wusste ja, welche Typen anfangen mussten. Er redet ja die Männer an zunächst. Und sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie gegeben. Er redet vom Kreuzestod des Jesus Christus. Und stell dir vor, er nimmt den Kreuzestod des Jesus Christus, wie der für die Menschen stirbt, auch für die Feinde stirbt, und sagt, dieser Kreuzestod ist Maßstab für die Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Die Liebe beweist sich nicht in der Potenz und nicht in der Stimmung, sondern beweist sich im Sterben. Die Stärke der Liebe ist die Fähigkeit für den Geliebten zu sterben. Nicht, was mein Recht ist, sondern dein Recht soll zur Geltung kommen. Es geht nicht um meine Zeit, sondern deine Zeit. Es geht nicht um meine Ehre, sondern deine Ehre. Dass ich das, was wichtig ist für mich, abgebe für den anderen. Das ist der Sterbensprozess der Liebe. Und Paulus sagt das. Daran denkt, das könnte Wirklichkeit werden. Dann wäre das Ende der Grabenkrieg der Geschlechter, wo man mühsam Rechte abstecken muss, damit einer den anderen nicht übervorteilt und beherrscht. Paulus sagt, ja gut, wo kein Frieden ist, da muss man wenigstens für Waffenstillstand sorgen. Das ist zwar eine Notlösung, Frieden wäre besser, aber gut, besser Waffenstillstand als Schießen. So haben wir uns daran gewöhnt, in unseren Partnerschaften und Ehen uns um Waffenstillstand zu bemühen. Die Perspektive Gottes für unser Leben ist eine andere. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Sterben, sterben für den Partner. Das gilt für die Frauen auch. Aber da, am kritischsten Punkt, beim Mann, setzt der Paulus zunächst ein. Es gilt für die Ehepartner wechselseitig. Nicht? Wenn Liebe in einer Ehe Hingabe bis zum Sterben bedeutet, dann leuchtet sehr schnell ein, da brauche ich nicht mehr lange drüber zu argumentieren. Sterben kann man nicht auf Probe. Man kann sich amüsieren auf Probe, ob es Spaß macht, ob es Befriedigung gibt, ob es einem was bringt. Das kann man testen, kann den anderen unter den Druck der Angst setzen, dass er sich in der Probezeit anständig benehmen muss, weil er sonst gefallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel. Diese Idiotie, als könnte man Liebe, als könnte man Ehe ausprobieren. Man kann weder die Ehe noch das Sterben ausprobieren. Es geht immer nur echt, immer nur ganz, immer nur mit Haut und Haaren und mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Körper. Weil Liebe in der Tiefe Sterben heißt, ich bin für dich da, ich suche nicht das Meinige. Deshalb gibt's keine Ehe auf Probe. Das ist Selbsttäuschung. Das ist Selbsttäuschung. So hat Gott sich das nicht vorgestellt, sondern er möchte, dass unsere Ehen ein Raum werden tiefer Geborgenheit, der völligen Hingabe, ein Schutzraum, in dem man aufblühen kann, weil man weiß, der andere steht zu mir, nicht nur solange ich schön bin, nicht nur solange ich attraktiv bin, auch wenn ich Falten bekomme. Und jeder weiß, dass es so gehen wird im Alter, wenn die Krankheiten kommen, wenn man einander zur Belastung wird. Ich weiß das, ich möchte dich nicht loslassen. Das ist Liebe. Nun, das ist ein tolles Vorbild, dass Jesus das so gemacht hat. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn Jesus mein Vorbild für meine, ich bin ja auch verheiratet, drei Kinder, wenn Jesus das Vorbild mit seiner Liebe für meine Liebe zu meiner Frau sein soll, dann aber, na dann gnade mir Gott. Da geht's mir ähnlich wie gestern beim Zuschauen hier beim Trampolinspringen. Ich weiß nicht, wenn Sie da waren, haben Sie das ja miterlebt. Das ist ja atemberaubend, was diese Jungs da gemacht haben, nicht? Stellen Sie sich vor, da sind die also bis fast unter die Decke gesprungen, haben da ihre Mannequins gedreht da oben, als wäre das nix. Und wir haben alle gebannt und genau zugeguckt. Keine Bewegung ist uns entgangen. So präzise haben wir hingeschaut. Das war ein tolles Vorbild. Wenn anschließend jemand zu mir gekommen wäre, Heinz Bogen, hat gesagt, es wäre doch schön, du hast jetzt ein Vorbild gehabt, ein eindrückliches, leuchtendes Vorbild. Du kannst es ja mal nachmachen. Da habe ich gesagt, wenn ich je gewusst habe, dass ich mich nie aufs Trampolin begebe, um sowas zu machen, dann nach diesen Übungen. Der Abstand des Vorbildes ist so riesengroß, dass meine Deklassierung endgültig war. Endgültig. Wenn da einer so ein bisschen müde und unbeholfen rumhopst auf dem Trampolin, na, dann traue ich mir vor, sowas schaffe ich vielleicht auch noch. Aber bei diesem perfekten Vorbild bin ich selber völlig entmutigt, meine unvollkommenen Leistungen da überhaupt noch in Vergleich zu bringen. So geht's mir auch mit dem Vorbild von Jesus. Deshalb kann ich selber, ich weiß nicht, vielleicht denkst du anders, ich kann selber da immer nur staunen, wie Leute das Vorbild von Jesus preisen. Mich entmutigt das immer. Je genauer ich hingucke, umso mehr spüre ich, das bin ich nicht, das schaffe ich nicht. Das will ich vielleicht noch nicht mal. Jedenfalls bin ich nicht fähig, das zu tun. Das entmutigt mich, da lasse ich es dann gleich ganz sein. Wie meint der Paulus das? Wenn Jesus nur unser Vorbild wäre, dann wären wir in einer verzweifelten Situation. Aber es geht hier um viel mehr. Jesus ist nicht das Vorbild, sondern er ist für uns eine Quelle. Paulus sagt, dieser Jesus ist für euch gestorben. Ihr seid die Nutznießer. Ihr seid die Empfänger. Ihr sollt's nehmen, 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 so wie ihr es braucht für euer Leben. Nun nehmt's auch bitte. Und wenn ihr jede Menge von dieser Liebe genommen habt, in der Gestalt der Vergebung genommen habt, wenn ihr sie genommen habt, dann geht doch die kleinen täglichen Portionen weiter, die nötig sind, damit man ein Alltagsleben füllen kann mit der Liebe zwischen den Menschen. Verstehen Sie? Das ist eine Einladung. Wir sind nicht überfordert. Er sagt nicht, mach's mal nach, was Jesus vorgeturnt hat, sondern Paulus, die Bibel sagt, nimm's, lass dir schenken. Keine Kraftmeiereien, sondern zunächst einmal ganz schlicht leere, offene Hände ausstrecken. Nicht zu stolz sein. Ich möchte mir diese Liebe schenken lassen. Ich brauche sie. Ich habe sie nicht in mir. Mein hartes Herz muss weich werden unter dem Einfluss dieser Liebe. Jetzt höre ich so insgeheim in manchem Kopf und Herzen den inneren Einwand. Wird mich wundern, wenn es nicht bei dem einen oder anderen jetzt so wäre, dass er sagt, so redet ihr immer von der Liebe Gottes. Groß und blusterig und gewaltig. Für mich ist das nichts anderes als ein Wort. Eine Phrase. Ich habe das nie erlebt. Keine Kraft ist von Liebe spürbar in meinem Leben. Ich kann das nachvollziehen. Das ist ein sehr, sehr notvolles Problem. Aber auf die Ursache möchte ich eben hinweisen. Seht, wie ist das mit der Liebe zwischen zwei Menschen? Da macht einer dem anderen eine Liebeserklärung, versucht damit anzukommen. Der andere sagt, nein, danke, kein Bedarf, ich mag nicht, ich kann das nicht erwidern. Wenn ich die Liebe eines anderen, die auf mich zukommt, ablehne, wenn ich mich ihr verschließe, werde ich nie die starke, verändernde Kraft dieser Liebe erfahren. Werde ich nie die wohltuende Wärme dieser Liebe erfahren. Es bedarf der Öffnung meines Lebens, dass ich wirklich ein Ja der Gegenliebe sage, dass ich Antwort gebe, dann ist mein Leben offen wie ein Scheunentor. Und dann hat Liebe eine unglaublich verändernde Kraft. Also was man da schon erlebt hat, da sind Leute zum Friseur gegangen, weil das Mädchen nicht wollte. Die Eltern haben monatelang geschimpft und gepredigt, geh mal zum Friseur, lange Haare. Nun wollte die Evira das, der gefiel da nicht und schwipp, schwupp, waren die Haare ab. Ich habe Leute im Park spazieren gehen sehen, stundenlang. Als die Eltern sie vorher gefragt haben, könntest du dich heute Nachmittag mit uns mal eine Runde spazieren gehen im Stadtpark? Da haben wir gesagt, haben wir gute Ideen, ne? Habt ihr nicht was Spannenderes? Bin doch kein Rentner. Plötzlich hat er sich eine Perle angelacht und sie da, sie schieben stundenlang durch den Park, immer rum um Ententeich, obwohl kein Wildwestfilm läuft und auch James Bond nirgendwo um die Ecke ist und so. Ne? Die Liebe verändert die Leute, das ist unglaublich. Die Liebe ist eine Kraft. Vorausgesetzt, jemand öffnet sich der Liebe. Wenn ich mich ihr verschließe, dann bleibt Liebe eine Theorie. Dann bleibt sie in Bücherschränken, in Büchern, in Liebesromanen, kommt sie dann vor. Aber sie bleibt Theorie. Sie hat keine verändernde Kraft. Nun ist mir auch klar, dass mir das keiner vorwirft nachher. Ich weiß auch, dass riesige Unterschiede sind zwischen der Liebe bei einem Liebespaar und der Liebe zwischen Gott und Mensch. Aber der Punkt ist genau gleich. Die Liebe Gottes scheint auf unser Leben. Und da Liebe nie mit dem Brecheisen die Türen aufbricht, sondern anklopft. So sagt es Jesus. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er bricht nicht ein. Er benutzt nicht seine Allmacht, um einzubrechen. Wer die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und Mahlgemeinschaft, sprich Lebensgemeinschaft mit ihm halten. Das heißt, wenn du bis jetzt der Meinung bist, Liebe Gottes, das ist einfach nur ein Wort und eine Theorie. Ich habe das nicht gespürt. Dann sage ich ja. Und hier liegt der Grund. Seit langem steht er vor deiner Tür, diese Person gewordene Liebe Gottes, Jesus Christus. Im Kreuz hat er bewiesen, dass er uns liebt. Darin bewies Gott seine Liebe zu uns, sagt Paulus, dass Christus für uns gestorben ist, als wir uns überhaupt noch nicht für ihn interessierten. Na, die Bibel hat ihre eigene Ausdrucksweise. Sie sagt, als wir noch Sünder waren. Darin bewies er, vorab für uns sich geopfert. Und steht er da und bittet, macht seine Liebeserklärung, schenkt uns sich selber und wartet und sehnt sich nach dem Ja-Wort der Gegenliebe. Ob dies der Abend ist, an dem Menschen ihr Leben auftun, dem liebevollen, zarten Anklopfen Gottes an der Tür unseres Lebens ein Ohr schenken und erfahren, welche wärmende, wohltuende, lebensschaffende Kraft, verändernde Kraft diese Liebe hat? Das ist meine herzliche Bitte. Der Grund, warum Kreuztrumpf ist auch für dieses Gebiet von Sexualität und Liebe ist, weil in diesem Jesus, dem Gekreuzigten, ein unerschöpfliches Reservoir an Liebe ist. Ich weiß nicht, wie eine Ehe gelingen soll, wie eine Partnerschaft gelingen soll, wenn ich nicht selber von Jesus her diese Energie für mich erstmal empfange. Jeder kommt bei sich selber ans Ende. Wir können auf die Dauer nicht mehr vergeben. Wir können nicht mehr über unseren Schatten springen. Wir fangen an, alles zu beschönigen, unter den Teppich zu kehren und zum Schluss sind da Bitterkeit und Verhärtung und Verkrustung und man lebt sich auseinander in den Ehen und nur noch eine Möbelgemeinschaft bleibt übrig und der parallele Blick ins Fernsehen ist das Letzte, was einen verbindet, wenn man nicht auseinandergeht. Woher die Liebe erneuern? Wir brauchen ein Reservoir, aus dem wir schöpfen können. Vergebung für uns empfangen, um die nötige Vergebung dem anderen weiterzugeben. Wir haben es auf die Dauer in uns selber nicht. Deshalb kann Paulus das sagen, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Nehmt, was ihr euch gibt und schenkt einander weiter. Auch die Liebe zwischen den Geschlechtern lebt aus dieser Kraft, wenn sie denn lebt und nicht nur langsam verkommt. Da möchte ich im Zweiten ein schwieriges Problem noch ansprechen. Jeder weiß, dass es große Zeiten von Liebe gibt, über alle Ohren verliebt. Da sind wirklich die Temperaturen hoch. Dieses starke Verliebtsein hat oft das Problem in sich, dass es eben nicht allzu lange dauert. Als Pfarrer habe ich zahllose Paare getraut. Und langsam kann ich schon dieses hämische Grinsen der erfahrenen Onkel und Tanten nicht mehr leiden, die so in der siebten Reihe oder auch in der dritten Reihe bei der Trauung sitzen und wenn sie da vorne mit verklärtem Blick stehen und sich ewige Treue und Liebe schwören da und dann auch glauben, nicht? Dann sitzen die hinten, Erna und Otto, und sagen, grinsen sich an und sagen, na, die Geigen von denen, nicht wahr? Die werden auch noch in Sauerkraut fallen. Und nicht? Die wissen denn, wir wissen, wie sich Liebe langsam abschleift. Und ich bin erschüttert, das muss ich sagen, das hat mich tief betroffen gemacht in den Gesprächen mit Ehepaaren. Wie viel relativ junge Ehepaare es gibt, deren Ehe schon leer ist, wo die Liebe ausgebrannt ist, deren Liebe wie ein Häuflein Asche mit kaum noch vorhandener Glut ist. Das ist ein großes Problem. Die große glühende Liebe kennen wir. Aber wie dieser Liebe Dauer geben, woher kann ich das wieder erneuern? Dass man noch ein paar Pornos sich reinzieht oder sich ein paar Videofilme anschafft, entsprechende Couleur, um sich sexuell aufzugeilen? Scheint ja die Notlösung zu werden in diesem unserem Vaterland, ne? Wo nichts mehr läuft in deutschen Ehebetten. Muss man das auf diese Art und Weise tun? Woher die Liebe speisen, dass sie noch einmal und auf Dauer Glut bekommt? Seht mal, ich möchte euch etwas sagen, was Jesus seinen Freunden als ein sehr, sehr persönliches Wort gesagt hat. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Vielleicht werdet ihr staunen. Ich lese es euch im Originalton vor. Das reicht mir nicht, dass ich es einfach nur so sinngemäß zitiere. Da sagt Jesus, gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Er möchte, dass Liebe bleibt und nicht nur so ein Flitterwochen-Strohfeuer ist. Wenn ihr, jetzt kommt's, wie bleibt man in der Liebe? Wie bleibt Liebe beständig? Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das rede ich zu euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wer hätte das gedacht? Ich höre immer Gebote, das ist Einschränkung. Wer seinen Spaß haben will, der muss die erstmal an die Seite räumen. Nicht wahr? 3 Tage Fasching im Jahr und da räumt man die Gebote Gottes an die Seite wie Sperrmüll, damit man endlich mal die Sau rauslassen kann. Wie anders soll man seinen Spaß haben? Nicht? Das ist doch eine allgemeine Überzeugung, dass die Gebote Gottes Zäune sind, die uns eingrenzen und unser Glück beschneiden und uns nicht so richtig in unserem Spaß zur Entfaltung kommen lassen. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr Freude habt. Mehr. Ich möchte, dass eure Freude aufblüht, dass sie vollkommen wird. Da sage ich, Jesus, das möchte ich wissen, wie das geht. Das Geheimnis verrate mir. Das möchten wir alle. Sag's mir. Dann sagt ihr, wenn ihr in der Liebe bleibt, das verstehe ich auch noch. Kann ich ahnen, wenn die Liebe bleibt, dieses Feuer brennt, wird die Freude groß sein. Man kann eine Menge Probleme im Leben verkraften, wenn man eine Erfahrung von tiefer und strahlender Liebe macht. Das weiß jeder. Da ist man plötzlich sehr, sehr widerstandsfähig. Aber wenn die Liebe weg ist, was dann? Ja, sagt ihr, ich sage euch, wie ihr drin bleibt in der Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet. Da sage ich, Jesus, das ist doch wohl ein Witz. Wenn ich das in Eibayreuth weitererzählen soll, da glaubt mir kein Mensch. In einem inneren Streitgespräch mit ihm erklärt er mir folgendermaßen, ich spinne das mal einfach so hin. Er sagt, sieh mal, wie ist das denn, wenn zwei Menschen sich lieben? Da hat der eine und der andere ein ganz, ganz tiefes Verlangen, das zu tun, was dem anderen, den er liebt, gefällt. Ist das so? Natürlich ist das so. Man macht eine Menge, man bringt Opfer, man nimmt Mühe auf sich, um dem anderen zu gefallen, um etwas zu tun, damit man in Übereinstimmung, in Harmonie mit ihm ist. Man sucht, was er gerne möchte, damit man ihn mit einer Überraschung erfreuen kann. Es ist nicht nur so, dass man sagt, man muss tun, sondern man sucht, deutlicher zu erkennen, was sind die Wünsche des anderen, um sie zu treffen, um sie zu erfüllen. Weil man weiß, das gibt eine große und strahlende Freude. In der Liebe gibt es keine größere Freude, als den Geliebten sich freuen zu sehen. Das ist das Schönste, was es in der Liebe gibt. Das macht rundum glücklich. Sie sagt Jesus, was zwischen Menschen so normal ist, meinst du nicht, dass das auch logisch ist in unserer Beziehung? Woran erkennt man die Liebe zu Gott? Daran, dass einer die Augen verdreht, ein bisschen blöde religiös in die Welt guckt und entsprechende Lieder singt? Woran erkennt man, dass ein Mensch Gott liebt? Doch nur an dem einen, dass er eine herzliche Sehnsucht hat, ein Verlangen, Gott die Wünsche von den Augen abzulesen. Die Bibel durchstöbert und sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Zeig mir, was du willst. Dass ich es langsam lerne, dass ich durch ein Augenzwinkern, so wie unter Liebenden, ein Augenzwinkern von dir her den Weg gezeigt bekomme. Dass ich wirklich tief drinnen verstehe, was du willst. Das ist doch logisch, was Jesus sagt. Wenn ich in der Liebesbeziehung bleiben will, dann geht's nur, dass ich frage, Herr, was willst du? Wo sind deine Wegweisungen? Wohin soll ich gehen? Welchen Weg zeigst du mir positiv? Und den Weg der Treue und der Hingabe? Und wo sind die Leitplanken vor den Abgründen? Natürlich kann man als Autofahrer sich ärgern, dass am Straßenrand eine Leitplanke ist, die meine Freiheit begrenzt. Ich, ach so freies Wesen, würde gerne mal da fahren, wo die Leitplanken mich hindern dran, nicht? Aber Gott sei Dank gibt es solche Leitplanken vor manchem Abgrund und ich wäre ein Idiot, wenn ich sie durchbrechen würde, es würde mich mein Leben kosten, ich stürze in den Abgrund. Wenn Gott in seiner Liebe sagt, du sollst die Ehe nicht zerstören, du sollst nicht lügen, dann sind das Leitplanken. Und er sagt, um Himmels Willen, ich möchte, dass dein Leben gelingt. Ich möchte nicht, dass du vor die Hunde gehst. Willst du es wirklich besser wissen als der Schöpfer? Traust du ihm mehr, weniger zu als dir? Hat er nicht den Überblick? Meinst du, du hättest ihn? Er will uns doch unser Glück nicht beschneiden. Er will unser Glück gewährleisten. Er will einen Weg zeigen. So meint Jesus das. Wer Liebe in der Liebe bleiben will, wer das erfahren will, wie Liebe auch in einer Partnerschaft
in einer Ehe sich neu auflädt, der soll auf dem Kurs seiner Wegweisung bleiben. Und jetzt sage ich etwas mit großem Bedacht. Ich sage es als einer, der unter der Wahrheit dieser Sätze, die ich jetzt sagen werde, im eigenen Leben sehr verwundet worden ist auch. Ich sage es nicht als jemand, der das fehlerlos und ohne Probleme hat leben können. Ich sage dir, da wo die Wegweisungen Gottes querkommen mit unseren Wünschen und mit den Vorstellungen einer Umwelt, da tut es uns sehr, sehr weh, uns nach diesen Wegweisungen zu richten. Du sollst die Ehe nicht zerstören. Da hat man Schwierigkeiten mit seiner Frau und einem Mann und da ist irgendjemand im Büro oder so, der macht einem schöne Augen und da hat man die tiefen, erfüllenden Gespräche und da muss man doch verstehen, dass man fremd geht, oder? Gott wird doch kein Unmensch sein. Da lieben sich zwei und so muss man dann wirklich auf den Trauschein warten, bevor man, wenn man sich liebt, miteinander ins Bett geht. Sind das nicht enge bürgerliche, na bürgerliche Maßstäbe? Na die sagen, die bürgerlichen Maßstäbe, die sagen, kannst du ruhig machen. Wer sich nach bürgerlichen Maßstäben, der kann schon lange alles machen. Es war schon immer alles erlaubt, man darf sich nur nicht erwischen lassen. Nichts hat sich geändert in der Zeit, außerdem, dass heute manches offener getan wird, als vor 50 oder vor 60 Jahren. Es hat sich sonst nichts geändert an der Moral. Aber das ist die entscheidende Frage, ob ich mich richte nach dem, was meine Umwelt will, ob ich frage, was der Schöpfer aller Welt, der mein kostbares Leben kennt, es gemacht hat, es liebt und für mich gestorben ist, um mir noch einmal zu zeigen, wie sehr er mich liebt und dass er mich zurückholen will in eine Liebesgemeinschaft mit ihm, was er für Wegweisungen für mich hat. Und er sagt an diesen Punkten, wo alle Welt heute schreit, mach doch, was dir Spaß macht. Er sagt nein. Er sagt, dass die Intimbeziehung zwischen Mann und Frau ausschließlich in diesen Schutzraum der völligen Hingabe in Liebe und Treue gehört. Und zu einer Ehe gehört, dass sie öffentlich erklärt wird. Das ist ein Beweis der Liebe. Diese rechtliche Bindung ist ein Akt des Schutzes für den Schwächeren. Ich sage, ich stehe zu dir, ich lasse mir keine Tür offen. Ich habe so oft von Leuten gehört, das wäre doch alles nur ein Papier und sie würden sich sowieso heiraten und so, es käme doch nicht drauf an. Wenn es das so ist, warum macht das nicht fest? Wenn ihr euch so liebt, warum verpflichtet ihr euch nicht zueinander? Es ist doch immer, das Recht ist doch immer ein Schutz für den Schwächeren. Und wer in einer Ehe und einer Partnerschaft letzten Endes der Schwächere ist, Mann oder Frau, kommt sehr auf die Situation an. Jedenfalls, niemand soll sagen, das wäre nur ein bürokratischer Akt. Sondern es ist ein Zeichen der Hingabe. Ich binde mich an dich. Ich will zu dir stehen in guten und schweren Zeiten. In jeder Ehe gibt es Probleme. Wer meint, es gäbe eine Ehe ohne, der ist nicht von dieser Welt. Aber indem ich mich zu dieser Frau bekenne vor Gott, sage ich, eine Lösung soll es für uns nicht mehr gehen, dass wir auseinandergehen. Wir wollen die Probleme unserer Ehe vor Gott und mit anderen Menschen in dieser Ehe lösen. Das gibt einen unglaublichen Schutzraum. Ich bin jetzt an dem Punkt, manche spüren es jetzt, wo ich das goldene Fettnäpfchen hier gleich verehrt bekomme. Aber ich bin nicht hergekommen, um euch nach dem Mund zu reden. Weder denen, die aus Rentengründen in Onkelehen leben, noch den Studenten, die wegen BAföG oder wer weiß wo den Trauschein fürchten. Ich möchte euch sagen, dass Gott fürs eheliche Glück eine ganz große Tiefe hat. Eine ganz große Tiefe. Und dass er deshalb einlädt, nach seinen Lebenswegweisungen zu leben. Wem wirst du glauben? Wer hat das Vertrauen verdient, dass du nach seinen Maßstäben leben wirst, in diesem entscheidenden Gebiet unseres Lebens, der Sexualität und Ehe und so? Wem wirst du glauben? Viele in unserem Land glauben Bravo und der Neuen Revue und wem auch sonst noch. Ich sage noch einmal, jeder von uns muss kämpfen an dem Punkt. Es geht uns nicht so einfach runter, was Jesus sagt. Aber es ist nur der Mann vom Kreuz, der bewiesen hat, dass er mich liebt. Dass er nicht über unsere Leichen geht, nicht auf unsere Kosten lebt. All jene Magazine, die uns so umsatzträchtig ihre Sexualmoral verkaufen, leben davon, verdienen an uns. Ob sie uns dienen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Dieser ist der Einzige, der an uns nicht verdient. Der sein Leben gibt, uns opfert, zunächst mal für uns opfert, um uns zu zeigen, wie wichtig wir ihm sind. Ihm allein glaube ich, dass er Wegweisungen hat, die Leben zur Erfüllung bringen. Er ist kein Speichelecker. Er verstummt nicht dann, wenn er uns Dinge zu sagen hat, die uns nicht mehr gefallen. Nimm es als ein Zeichen seiner Barmherzigkeit. Nimm es als einen Beweis seiner Liebe, dass Jesus dir auch in diesem Gebiet Wegweisungen gibt, die völlig im Gegensatz zu vielem stehen, was heute in unserer Gesellschaft gilt. Kreuz ist Trumpf. Kreuz ist Trumpf, weil dieser gekreuzigte Jesus aus der Kraft seiner Liebe uns Wegweisungen gibt, die uns wirklich Lebenswege zeigen. Aber ich möchte nicht schließen an diesem Abend, ohne auch zu sagen, Kreuz ist Trumpf deshalb, weil Leben auch beginnen kann, wenn schon alles verspielt ist. Ich habe das zwischendurch mal gesagt, es sitzt hier keiner, der ein unbeschriebenes Blatt ist. Und ich habe jetzt in diesem Augenblick Sorge um die unter uns, die innerlich sagen, das ist wahr. Das hätte ich alles früher wissen sollen. Ich hätte ganz anders gelebt. Aber man dreht das ja nicht mehr zurück. Was bleibt uns? Jetzt aus der Not eine Tugend machen? Sich weiter durchwursteln? Das Größte an diesem Mann vom Kreuz ist, dass er keinerlei moralische Vorurteile hat. Lest das Neue Testament, ihr werdet spüren, dass genau an diesem Punkt sich seine Liebe besonders beweist. Wo alle mit Fingern auf die Leute zeigen, nimmt er die Gekennzeichneten offen auf. Jene Ehebrecherin, die die Moralisten zu ihm bringen und sagen, hier, da ist sie. Und Jesus sagt, nicht ist alles nicht so schlimm, Schwamm drüber, Kavaliersdelikt. Er sagt, ja, das Urteil gilt. Nach dem Gesetz des Alten Testamentes Steinigung für Ehebruch. Das Urteil gilt. Wer ohne Schuld ist, sofort hier anfangen. Hier soll das Urteil vollstreckt werden. Und wie nach alttestamentlichem Recht, der Zeuge muss den Stein, den ersten Stein werfen. Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Das Urteil muss vollstreckt werden. Und dann schreit er mit dem Finger in den Dreck. Als wollte er sagen, all eure Moral ist in den Dreck geschrieben. Und als er aufschaut, sind sie alle weggegangen. Wo sind sie? Sagt er zu der Frau, die vor ihm steht. Wo sind sie? Alle weg? So verurteile ich dich auch nicht. Der Einzige, der das Recht hätte, begnadigt, weil er all das vermurkste, verkrachte Leben auf sich lädt, es zum Kreuz tragen wird, dort in der Konsequenz dieser Lebensweise stirbt an unserer Stelle. Deshalb kann er, der der Weltrichter ist, sagen, ich begnadige dich. Er nimmt uns an, wie wir sind, was auch immer für eine Vergangenheit hinter uns liegen mag. Er lässt uns nicht, wie wir sind. Er sagt dieser Frau, jetzt geh hin. Geh nicht mehr den falschen Weg. Sündige nicht mehr. Er nimmt uns, liebt uns, heilt uns, vergibt uns, spricht uns frei und gibt uns einen neuen Weg frei nach seinen Wegweisungen, weil er uns liebt. Er möchte ja jetzt, dass das Leben gelingt. An welchem Punkt in dieser Geschichte, die ich heute Abend geschildert habe, bist du? An welchem Punkt sind sie? Hier sitzen Ehepaare, ältere, jüngere. Vielleicht ist dies der Abend, wo sie gemeinsam vor Gottes Angesicht kommen und nicht länger die Schwierigkeiten in ihrer Ehe verdrängen und unter den Teppich kehren. Im Licht der Liebe dieses gekreuzigten Jesus dürfen wir uns trauen, ehrlich zu werden vor Gott und dann vielleicht auch vor Menschen. Vielleicht ist das der Abend, wo sie vor Gott treten und sagt, vergib mir meine Schuld, anstatt zu warten, bis der andere den ersten Schritt tut, weil er angefangen hat. Ne? Vielleicht ist das der Abend, an dem du sagst, so wie ich mit meiner Freundin und meinem Freund gelebt habe, ist nicht nach den Absichten Gottes. Ich will das nicht länger verteidigen. Ich bin nicht mehr bereit, stromlinienförmig mich einzupassen in die Moral unserer Zeit. Ich möchte ihm folgen, dem Herrn, der allein das Leben schaffen kann. Dann komm, sag ihm, was falsch gewesen ist. Er wartet längst mit ausgebreiteten Armen vom Kreuz her auf dich. Dort stirbt er, weil er alles getragen hat, alles schon getragen hat. Gib's ab, versteck's nicht. Du sollst frei sein, neu leben können, wo Bitterkeit und Rache ist, wo man sich gegenseitig verletzt hat. Was wäre das für ein Abend, wenn das Licht, das wohltuende Licht des gekreuzigten Jesus in diese Dunkelheiten unseres Lebens scheinen könnte?
Wir werden jetzt noch ein paar ganz stille Minuten haben, wenn die Pantomime-Gruppe hier noch eine Szene spielt. Eine Zeit, auch innerlich noch einmal mit sich zu Rate zu gehen. Es sind hier viele Gesprächspartner, die bereit sind, auch über diese Fragen zu reden. Wir wissen, dass Ehe- und Partnerschaftsfragen sehr, sehr schwierige, notvolle Fragen sind. Es sind deshalb hier Männer und Frauen, die auch die ersten schweigen können und die zweitens auch wissen, wie verletzt ein Mensch sein kann und die auch im eigenen Leben die Verletzungen erfahren haben. Wir reden nicht von oben runter, wir reden als verwundete, gescheiterte, Verletzte, die Jesus auch verbunden hat und möchten deshalb anderen helfen, zu dieser Heilung durch Jesus zu kommen.